erreichen, dass Gott durch dich zu uns redet.
Danke vielmals, Amen. Andreas. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein, habe mich natürlich über das Thema gewundert, dass ihr einen Schweizer einladet. Also ich bin ja wirklich eigentlich Schweizer. Bei euch könnte ich ja so schwätzen, oder? Das fändet ihr, das ist immer der Jö-Effekt. Ja, Jö, ein Schweizer. Ja, ist süß, ja? Ja, das ist wie wenn wir Schweizer irgendeinen Hamster sehen. Oh, ein Hamster. Kommt der Deutsche sagt immer, ein Schweizer. Ein Schweizer, ja. Ich habe mich gewundert, dass ihr mich einladet zum Thema über euer Land zu reden. Ich habe ja keine Ahnung, ich bin ja eigentlich aus dem südlichsten Kanton von Deutschland, die Schweiz, oder? Ich habe nicht viel Ahnung. Ja doch, ich bin auch ab und zu bei euch unterwegs, aber ihr habt da andere Probleme als wir, kränkelt da an anderen Orten. Aber ich freue mich, über das Thema zu reden und über das Thema nachzudenken, Christus unser Land, denn es ist das gewaltigste Thema überhaupt, Christus unser Friede. Es gibt kein größeres Thema. Es gibt nichts in der Bibel, das wuchtiger daherkommt als Christus unser Friede. Er ist der Friedensstifter. Und wir haben das oft vergessen. Und leider sind wir selber als Christen an dieser Stelle oft krank. Ich habe einen Freund gefragt, warum er nicht an Gott glauben will. Und er hat mir gesagt, guck doch deine Kirchen an. Bring du mir deine Kirchen zusammen und dann überlege ich es mir, an deinen Gott zu glauben. Und er hat so recht. Und es tut mir so weh zu sehen, wie wir manchmal, wie es in diesem Vers heißt, oder? Man kann Saat des Friedens säen. Aber wie wir als Christen, wo ja eigentlich der Friede zu Hause sein müsse, hier müsste es von Frieden nur so wummern, oder? Wir haben Vergebung. Vergebung führt zur Möglichkeit der Versöhnung. Und Versöhnung führt in Frieden hinein. Das beginnt bei mir persönlich als Bobby, in meiner Ehe, in meiner Familie, in meiner Kirche, in meiner Gemeinde, in meinem Dorf und das geht hinüber auf ein ganzes Land wie Deutschland. Wir Christen, wir sind die Hoffnung für Frieden einer Nation. Und es schmerzt mich zu sehen, wie wir das manchmal zur Seite legen und immer auf diesen Unterschiedlichkeiten herumreiten und sehen, was uns eigentlich stört am anderen. Dadurch können wir die Kirche und Gottes Reich schwächen, zerstören können wir Gottes Reich nicht, aber die Kirche kann man kaputt machen. Und dadurch können wir unsere Beziehungen, wir können Ehen kaputt machen, wenn wir immer nur sehen, was unseren anderen stört. Wir säen Unfriede, wir säen Krieg in unsere kleinste Gemeinschaft, von Gott geschenkte Gemeinschaft hinein. Und das ist eine Entscheidung. Wir können nicht sagen, ja, der andere ist halt so. Oder? Es ist eine Entscheidung, was sähe ich? Und ich liebe dieses Gebet, wo auch Jesus gebetet hat, wo auch eine Verheißung mit drin ist, oder? Johannes 17, 21, wo er sagt, ich wünsche mir, dass ihr alle eins seid. Ich bete, dass ihr alle eins seid. Warum? Dass die Welt erkennt und glaubt, dass ich der Sohn von Gott bin. Und wenn wir es nicht schaffen, dass diese Einheit geschieht bei uns, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Welt nicht erkennt und nicht glaubt, dass er Gottes Sohn ist. Und wir werden nicht Friede sehen und wir werden keine Versöhnung erleben. Und Vergebung ist ein großes, leeres Wort. Aber wir haben diesen Christus. Und deshalb, ich liebe dieses Christus, unser Friede. Ich liebe das. Da ist eine Kraft drin, die wir neu entdecken dürfen. Gerade in einer Zeit, wo so viel Unfriede herrscht. Es gibt diesen Vers Jakobus 3, 18, da heißt es, die Früchte, die vor Gott bestehen, können wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens säen. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens säen. Ich bin darüber gestolpert vor 2, 3, 4 Wochen und seither wummert da etwas in meinem Herzen, wenn ich das lese. Es gibt Früchte, die vor Gott bestehen und es gibt Früchte, die vor Gott nicht bestehen, oder? In meinem Leben gibt es Früchte, da habe ich etwas angepflanzt und gesät und da wird Gott sagen, uiuiui Bobby, das ist Unkraut. Ich denke, da habe ich vielleicht was ganz Gutes in meinen Garten gepflanzt und er sagt, das ist reines Unkraut. Und dann gibt es aber Dinge, die bestehen und es sind die Dinge, die ich im Frieden aussähe. Und das ist eine Entscheidung. Und dazu brauchen wir Christus in uns. Kolosser 1, 27, Christus in uns, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Oder das ist es. Also wenn wir in einer Nation Frieden wollen, dann müssen wir nicht das Christliche zurücknehmen, um irgendwelche eine scheinheilige Toleranz zu erzeugen. Dann braucht es Christen, die aufstehen, ihrer Identität bewusst sind. Dann braucht es eine Kirche, die sich ihrer Identität in Christus bewusst ist und aufsteht. Und Christus zeigt und Friede wird sichtbar. Und das ist das, was die Bibel verheißt. Und dann heißt es weiter, sie wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens aussehen. Mich hat das so bewegt, dass wir zu Friedensstiftern berufen sind. Wir sind nicht einfach da, um christlich nett fromm abzunicken oder nicht abzunicken, wenn uns was nicht passt, dann die Moralkeule hervorholen und allen zu sagen, was sie tun und lassen sollen. Wir sind dazu da, Friedensstifter zu sein. Hier in Stuttgart Frieden zu stiften, Hoffnungshaus, da sind Friedensstifter am Werk. Da werden wir gewaltige Dinge sehen, weil ihr Frieden in Menschen hineinpflanzt, was nur durch Christus möglich ist. Und das bewegt mich. Du bist ein Friedensstifter, eine Friedensstifterin. Aber wir haben die Möglichkeit, sehen wir Friede oder sehen wir Krieg. Ich merke das in meinem Leben. Jeden Tag kann ich mich entscheiden. Ich sage, wir haben so zwei Hosentaschen. Die eine ist gefüllt mit Samen des Friedens und die andere ist gefüllt mit Samen des Krieges. Und je nachdem, welche Hand ich wähle, oder? Das sehe ich. Ich bin vor 2 Wochen mit meiner Frau an ein Event in Norddeutschland geflogen. Normalerweise kommt die Familie nicht mit, das war wirklich eine Ausnahme. Sind wir da hochgeflogen und sie hatte unser jüngstes Kind Marvi hatte sie auf den Knien. Muss man im Flugzeug. Und dann haben die im Flugzeug gesagt, bitte den ganzen Flug über die Kinder und alle angeschnallt halten. Ja, stell dir vor, die Kleinste ist nicht mal 1,5 Jahre alt. Über eine Stunde lang angeschnallt auf den Knien. Könnt ihr euch das vorstellen? Also etwa dieselbe Liga, wenn ihr so ein Eichhörnchen fangt, das abfüllt mit 3 Dosen Red Bull und dann sagt, bleib mal auf meiner Schulter. Ja? Das Tierchen wieder, geht nicht. Und meine Frau hat dann halt irgendwann eine Krise geschoben, hat das Kind abgeschnallt und hat es halt gehalten und so. Und irgendwann, als wir schon auf dem Rollfeld da wieder gelandet sind, da kommt der Flight Attendant, der tut ja nur seinen Job, ist mir völlig klar. Und der schnauzt meine Frau an, was ihr einfällt, wie verantwortungslos und ob sie das zu Hause im Auto auch so machen und all die Sachen. Wir sind völlig verdattert. Ich weiß, er hat ja recht. War nicht erlaubt. Aber manchmal ist es nicht richtig recht zu haben, oder? Manchmal geht's um Liebe, hat der Paulus gesagt. Recht haben allein genügt nicht, hat er im Zusammenhang mit Götzenfleisch mal gesagt, oder? Es geht ums Lieben. Und ich hätte da überhaupt keine Lust, oder ich habe da keinen Frieden gesät. Ich habe da die andere Hand, da die Faust im Kriegssack gemacht und habe dem Kriegssamen angeschmissen. Hab groß wie Fußbälle, hart wie Stein, das war so meine Intention. Ich bin in meinem Alltag überhaupt nicht der große Friedensstifter. Gestern auf der deutschen Autobahn. Deutsche Autobahn. Hä? Wir kleinen Schweizer. Super. Stau. 2 Stunden. Ja? Und nach 2 Stunden war ich erst da, wo es überhaupt mal begonnen hat. Da kam noch die ganze Umfahrung und all das Zeugs. Ich meine, da ist nicht, oh ja toll, dräng doch noch vorne vor mich rein und ja, ist alles gut und überholt mich alle. Nee, da ist Krieg in mir. Hinter mir sehe ich im Rückspiel gesteigten Lastwagenchauffeur aus und knallt dem vorne eine rein. Also das ist unglaublich, das sind Kriegsszenen, das ist Schauplatz für mich, kleinen, naiven Schweizer. Da denke ich, oh, ich wohne in einem 800-Zählendorf. Also ich muss da auch manchmal, da gibt's Stau, weil eine Kuh auf der Straße steht. Und dann muss ich mal 2 Minuten warten, bis das Teil sich wegbewegt. Das ist mein Dings. Nee, da ist Krieg in meinem Leben habe ich ständig die Entscheidung, sehe ich Krieg oder sehe ich Frieden? Bin ich gestern Abend, hatte ich ein Event in der Umgebung und dann bin ich ins Hotelzimmer gekommen, Hotelzimmer, und da habe ich gemerkt, so um 11, niemand war mehr da vom ganzen Hotel, ich bin im Code da reingekommen und da habe ich gemerkt, dass das Zimmer ist nicht gemacht, da hat einer in meinem Bett geschlafen. Ich bin ja wirklich jetzt nicht anspruchsvoll, aber so ein Kissen, wo du merkst, das ist schon, du siehst noch was die Gesichtsform von dem vorher und denkst, sieht irgendwie nett aus, das Gesicht, aber irgendwo, ich habe dann mal alles umgedreht und das Bettzeug so mal umgedreht. Und da ist nicht, oh cool, toll, ich sehe mal Friede, ja, kann ja jedem passieren, das ist mal so ein bisschen Krieg in mir. Ja. Wir haben die Entscheidung, Krieg zu sehen oder Friede. Die hat Gott uns gegeben. Und es ist ein Kampf, Paulus redet vom Kampf in uns, alter gegen neuer Mensch, oder es ist dieser Kampf, den wir kämpfen, was sähe ich? Und am meisten merken wir es bei den Menschen, die wir so gern haben. Was sähe ich bei den Menschen, die ich so gern habe? Was sehe ich in meinen Beziehungen? Was sehe ich in meiner Ehe? Über die Jahre kann es sich einspielen, dass wir beginnen, zynische oder Schläge auszuteilen, dass wir uns ständig verletzen und wir geben uns selber das Recht, weil er oder sie ja auch oder und mein er oder sie hat ja auch. Es hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Es ist bei dir. Es ist deine Hosentasche, die du wählst. Und Christus hat uns die Möglichkeit gegeben, Frieden zu säen. Das ist der gewaltige Unterschied. Wenn man fragt, was ändert dann der christliche Glaube überhaupt in unserem Leben? Dann ist es die Möglichkeit, in Versöhnung einzutauchen. Ist dieses gewaltigste, der gewaltigste Liebesakt des Schöpfers, dass wir Versöhnung haben. Eine berühmte Atheistin hat gesagt, das beneide ich euch an euch Christen, dass ihr vergeben könnt. Ich kann das nicht. Vergebung ist die Vorstufe zu Versöhnung und Versöhnung führt in Frieden hinein. Und die Verse, die über dem heutigen Morgen stehen, sind im Jeremia 29. Und da heißt es im 7, suchet der Stadt Bestes. Das ist ein Auftrag. Ein Auftrag von Christen ist es nicht, sich abzukapseln und irgendwie fromm ein bisschen Heilige zu spielen. Der Auftrag ist es, der Stadt Bestes zu suchen. Genau das. Deshalb bewegt mich, Stefan, was ihr macht mit Hoffnungshaus. Da jubiliert das Herz von Jesus, weil er sagt, genau da bin ich. Genau da ist mein Herz. Wenn wir die Bibel lesen, wo haben wir Jesus gefunden? Ja, er war in der Synagoge und hat geredet. Aber er war immer wieder da zu finden, wo die Menschen nicht waren. Bei Matthäus 8, bei diesem Aussätzigen. Der durfte ja nicht mehr in die Stadtgemeinschaft rein, der war aussätzig. Und Jesus hat sich aus der Stadt hinausbegeben, um diesem Mann zu begegnen. Die Prostituierte, die Frau im Brunnen. Jesus hat sich immer auf die Suche gemacht nach diesen Menschen. Suche der Stadt Bestes, suche der Nation Bestes. Das ist ein Auftrag, den wir als Christen haben. Und warum? Weil Gott Gedanken des Friedens über uns hat. Jeremia 29,11, da heißt es, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, wörtlich heißt es, Zukunft und Hoffnung. Da ist Zukunft und Hoffnung für Deutschland. Da ist Zukunft und Hoffnung für Stuttgart. Da ist Zukunft und Hoffnung für deine Ehe, für deine Familie. Da ist Zukunft und Hoffnung, weil er Gedanken des Friedens über uns hat. Das Problem ist, dass Unfriede ist das Urproblem der Menschheit überhaupt. Also viele postmoderne Menschen verstehen ja nicht mehr, was Sünde ist. Die denken, das ist zu viel Schweizer Schokolade essen. Das ist so das Maximum an Sünde, das man irgendwie tun kann. Aber das ist eine ganz andere Dimension. Wenn wir die Bibel nehmen und da zurückblättern, bis ganz am Schluss, also ganz am Anfang meine ich, dann sind wir im 1. Mose. Das ist natürlich ein bisschen gefaked, ich habe eine neue Genfer Übersetzung, da ist der Matthäus am Anfang. Aber ich mache jetzt mal so, als wäre hier der 1. Mose. Ja, dann könnt ihr es euch ein bisschen vorstellen. Ich bin jetzt im 1. Mose und da lesen wir von Adam und Eva, die ersten Menschen. Also wir lesen das System, das Gott kreiert hat. Gott kreiert ein System, wo er den Mensch hineinstellt. Es ist ein Beziehungsnetz. Das ist die Leidenschaft von Gott, Beziehung zu bauen. Er selber ist ein Beziehungswesen, lebt Beziehung als in dieser Trinität, in der Dreieinigkeit, die er hat, oder? Er ist ein Beziehungswesen und dann schafft er Beziehung. Er schafft den Menschen als ein Gegenüber, Beziehung. Er schafft dem Menschen ein Gegenüber, Beziehung. Er setzt ihn in ein Paradies hinein, Beziehung zur Schöpfung. Und der Mensch hat ja auch eine Selbstwahrnehmung. Da ist, ich sage immer, diese vierfache Beziehung, die wir haben. Ich kann mich selber auch wahrnehmen oder eben nicht. Und das war sein Urgedanke von Zusammenleben. Und dann kommt das erste Mal Sünde hinein. Und jetzt wird spannend, was geschieht? Alle Beziehungsebenen zerbrechen. Und das ist das, was der Teufel bis heute macht. Er torpediert. Super erfolgreich. Alle Beziehungsebenen. Deshalb haben Kirchen und Gemeinden untereinander ein Problem, weil da der Teufel torpediert. Deshalb sind Ehen so zerrüttet, weil der Teufel torpediert. Deshalb sind Familien so gefährdet, weil der Teufel torpediert. Und deshalb haben wir in einer Nation so viel Unfriede, weil der Teufel torpediert. Das ist die Folge von Sünde einer Gesellschaft und von meiner eigenen Schuld. Alle Beziehungsebenen werden zerbrechen. Das ist damals schon geschehen. Sünde kam in die Welt, dann ist geschehen, sie mussten aus der Schöpfung raus. Also wir haben den Bezug zur Schöpfung verloren. Sie haben sich vor Gott versteckt. Wir haben den Bezug zu Gott verloren. Sie haben sich selber anders wahrgenommen. Plötzlich, sie waren schon immer nackt und war kein Problem. Plötzlich, die Selbstwahrnehmung hat sich verändert, oder? Die Beziehung zu sich selber geht kaputt. Und dann die ersten Menschen, Kain hat den Abel umgebracht. Der Mensch, die Beziehung zwischen Menschen geht kaputt. Das ist die Folge von Sünde. Und wenn Menschen sagen, ja, was macht dann Sünde? Dann ist es genau das bis heute. Sie zerstört alle deine Beziehungsebenen. Sie macht uns beziehungsunfähig. Liebesunfähig, friedensunfähig. Und in das hinein kommt die gewaltige Botschaft hier, in diesem Vers, kannst du mir den geben, Kolosser, in diesem Kolosser-Vers, wo es heißt, dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Um Himmels Willen, was verstehen wir daran nicht? Wir haben das manchmal ausgeblendet und vergessen. Aber das ist die große Versöhnungsbotschaft von Christus. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Und wenn wir nicht bereit sind, in diesen Frieden einzutauchen, dann ist er umsonst an diesem Kreuz gestorben. Er hat Frieden geschaffen, auch wenn wir Krieg sehen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Und wenn sich deine Füße irgendwo zwischen Himmel und Erde bewegen im Moment, dann gehörst du zu diesem Alles. Ja? Es umfasst auch dich und mich. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eine feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen. Eure, was ihr getan habt, doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Versöhnung ist möglich, weil Christus vorausgegangen ist. Und ich erlebe all diesen Beziehungszerbruch in meinem Leben und im Leben meiner Freunde. Ich sehe das. Vor ein, zwei Wochen ist diese junge Frau zu mir gekommen und hat mir ihre Arme gezeigt, alles aufgeschnitten. Die Selbstwahrnehmung ist zerstört. Und ich habe gesagt, du siehst dich nicht mehr, wie Gott dich sieht. Ich habe Gedanken des Friedens über dir. Und diese Gedanken sind bei ihr nicht mehr angekommen. Und sie muss eintauchen in diese Versöhnung mit Gott. Das ist der Grundschlüssel für alles, dass du und ich, dass wir als Christen versöhnt mit Gott leben. Und wir sind so oft nicht versöhnt, weil wir denken, da hat Gott mir mal einen lieben Menschen genommen. Er ist schon noch Gott, ich glaube noch an ihn, aber er ist nicht mehr so der liebe Gott. Und da beginnt es, dass wir Mauern aufbauen, wie es im Jesaja heißt. Es steht Schuld, wie eine Mauer zwischen mir und Gott. Und wir können nicht mehr miteinander Beziehung leben, heißt es da, nicht mehr kommunizieren. Wir müssen den Punkt kommen, wo wir sagen, ich lasse mich wieder mit dir versöhnen, Gott. Ich bin im Krieg mit dir gewesen, aber ich will das nicht mehr. Und aus dieser Versöhnung mit Gott kommt Versöhntsein mit anderen Menschen, wo wir uns plötzlich versöhnen können mit unserem Ehepartner, mit Freunden. Ich habe so viele Freunde im Moment, die kämpfen in ihrer Ehe. Nicht, weil sie so schlecht sind, sondern weil es ein Problem der gefallenen Schöpfung ist, wo der Teufel unsere Beziehung torpediert. Und wir müssen hineinkommen, dass wir sehen, auch über deiner Ehe hat Gott Gedanken des Friedens. Da, wo du keine Hoffnung mehr siehst, sagt der Jeremia 29,11, ich sehe Zukunft und Hoffnung. Ich sehe Zukunft und Hoffnung. Und wenn du Scheitern hinter dir hast, sagt er genau dasselbe. Ich habe immer noch Friedensgedanken über dir. Und auch für dich in deinem Scheitern sehe ich eine neue Zukunft und neue Hoffnung. Bist du bereit, mit mir in das hineinzustehen? Das ist diese Versöhnungsbotschaft von Christus. Und wir haben sie so nötig. Und leider sehen wir auch als Kirche manchmal nicht diesen große, wunderbare Saat der Barmherzigkeit und des Friedens und der Versöhnung, sondern wir sehen oft auch Krieg und Moral. Ich habe ist jetzt eine Woche her, gerade eine Woche genau, oder ja, ist egal, aber vor ein paar Tagen, habe ich meinem Freund geschrieben, wie es ihm geht, und da schreibt er mir zurück, nicht gut. Und er ist ein super Mann, er macht Anbetungsmusik in der Kirche, tolle Familie, kleine, super süße Kinder, und er schreibt mir, mir geht's nicht gut. ganz ehrlich, ich bin gerade im Spital gewesen, ich habe einen Selbstmordversuch hinter mir. Und dann erzählt er mir seine Geschichte. Er ist irgendwo, ist er falsch abgebogen und hat begonnen, neben seiner Ehe andere Beziehungen zu leben. Und er hat nie den Absprung geschafft. Und dann irgendwann nach Jahren Fremdgehen ist ein Kind entstanden und plötzlich war es sichtbar. Und anstatt irgendwo einen Ort zu finden des Friedens, wo man ihm sagt, dir ist doch vergeben, komm, lass uns gemeinsam neu starten. Er hat keinen solchen Ort gekannt und er ist ein Teil der Kirche. Nicht mal seine eigene Kirche hat er als Ort des Friedens empfunden, wo man als Versager und Sünder sein darf. Sein einziger Ausweg, den er gesehen hat, war, sich das Leben zu nehmen. Oder es zu versuchen zumindest. Und das Wunderbare ist, dass sie jetzt Versöhnung miteinander erleben. Und merken, wir können mit Christus da durchgehen. Aber mich schmerzt es, dass sein erster Gedanke nicht war, oh, ich bin ein Sünder, ich gehe in die Kirche. Da kriege ich Vergebung. Da ist der Ort des Friedens. Sondern dass viele, auch von uns, wahrscheinlich Kirche als moralisch empfinden, manchmal, wo man uns sagt, wie wir immer noch nicht gut genug sind. Aber die Kirche ist ein Ort des Friedens, denn das Kreuz Christi ist der Ort der Vergebung und nicht der Verurteilung. Die Stimme, die dir so auf der Schulter immer wieder einflüstert, was alles nicht gut ist bei dir in deinem Leben, die ist nicht die Stimme vom Heiligen Geist. Er ist kein Verurteiler. Er ist der, der dich zu Gott zieht, damit Versöhnung geschehen kann. Und manchmal wollen wir ja gar nicht versöhnt sein. Kennt ihr das, dass es manchmal richtig gut tut, so einen kleinen Krieg anzuzetteln? Hä? So, wenn gerade Ehe, oder wenn sie es wieder mal verdient hat. Ja? Jetzt bin ich noch ein bisschen wütend. Ja? Man hat dann manchmal das Gefühl, wenn man solche Kriege, Kleinkriege über Jahre führt, man kann damit den anderen bestrafen für das, was er mir antut. Aber Nichtvergebung, das bestraft nicht den anderen, oder? Es zerfrisst mein eigenes Herz. Vergebung ist positiver Egoismus. Ja? Wir müssen positiv egoistisch sein und dem anderen vergeben, weil sonst nicht vergeben ist wie Gift trinken und meinen, wir können zuschauen, wie der andere jetzt daran stirbt. Es zerfrisst mein Herz. Und die Botschaft von Christus ist eine ganz andere. Es ist Versöhnung möglich, weil ich habe dir auch alles vergeben. Wir können in diese Versöhnung eintauchen und Versöhnung leben. Nicht versöhnt sein, Unfriede ist wie ein Krebsgeschwür, oder? Das sich da ausbreitet. Und wir sehen die Auswirkungen überall in der Politik, in der Gesellschaft, in unseren Kirchen, in unserem eigenen Leben. Aber da ist diese frohe Botschaft, Christus, der Versöhner, hat alles getan. Es ist möglich. Kann ich auch mal so von den Schwaben ein kleines Wow hören? Wow. Ist doch wunderbar. Oder da müsste ja ungetrübte Heiterkeit und wahnsinnige Freude bei uns sein, oder? Die Kirche müsste der Ort der Erlösten, da muss Freude sein, weil wir erlöst sind, weil uns vergeben ist. Nicht, weil wir besser sind, sind wir um keinen Deut. Ja? Wir sind höchstens manchmal heuchlerischer, weil wir versuchen, besser auszuschauen, als wir sind. Und da hat Jesus auch ganz klare Statements in Matthäus 23 dazu gemacht, gell? Nein, wir sind der Ort der Erlösten. Das ist das Wunderbare. Uns ist vergeben. Und der Krieg ist vorbei. Ich hatte die Möglichkeit, eine ganz spezielle Person zu treffen vor ein paar Wochen. Man sieht es jetzt nicht so gut. Es ist ein Mann in Weiß. Ich war eingeladen und die spannende Person ist vor allem auch der Mann in der Mitte. Das ist Padre Raniero Cantalamessa. Er ist seit etwa 30 Jahren ist er der Prediger vom Vatikan. Das ist ein Mann, der Jesus über alles liebt. Ich bin sehr fasziniert von ihm, von seiner einfachen Theologie, die er hat als höchster Prediger im Vatikan. Und er hat mich eingeladen zu einem internen Event im Vatikan, da waren 70 Katholiken, Leiter vom Vatikan, Kardinäle und der kleine Schweizer. Ich habe keine Ahnung, wie ich da reingerutscht bin, ich war einfach da. Und er hat eine Predigt über Einheit gemacht. Und es hat mich so bewegt, wie er gesagt hat, der eigenen Kirche, im Zusammenhang mit den evangelischen und den Freikirchen, hat er gesagt, da war jahrelang Krieg. Aber liebe Freunde, es ist eine neue Zeit angebrochen, der Krieg ist vorbei. Der Krieg ist vorbei. Danke, wow. Das müssen wir hören, der Krieg ist vorbei. Und er hat gesagt, dass ganz viele das einfach noch nicht begriffen haben und noch Krieg leben. Aber dieser Krieg ist vorbei. Christus hat versöhnt. Oder das ist eine ganz spannende Story von einem Japaner, Hiro Onoda. Ja? Da war ein Japaner, der heißt Hiro Onoda. Der war im Krieg, im Zweiten Weltkrieg, hat er gekämpft. War dann stationiert auf einer der 7107 philippinischen Inseln. Da war er irgendwo und da hat er auf dieser Insel, kann man sich gut vorstellen, ich war gerade da 3 Monate mit meiner Familie letzten Sommer, und da kann man sich gut vorstellen, der ist vergessen gegangen irgendwie da. Und der hat verpasst, dass der Krieg 1945 geendet hat. Und der hat seine Uniform anbehalten und hat weiter gekriegt. Und dann hat man gemerkt, du, da ist irgendwo der Hiro noch, und dann wollte man ihn stoppen und der ließ sich nicht stoppen. Weil sein Befehl war, kämpfe weiter, hat er gekriegt, als der Krieg startet, kämpfe weiter, bis wir bei dir sind mit der Verstärkung. Also hat er weitergekämpft. Haben die mit Flugblättern, haben die so auch die eigene Familie geschrieben, ey, es ist vorbei, ergib dich. Und er hat gesagt, das ist nur ein Trick der Feinde, und hat weitergekämpft. Dieser Mann hat sage und schreibe bis 1974 seinen Kampf gekämpft. Bis man einen Vorgesetzten von ihm gefunden hat und den Hiro im Dschungel gefunden hat. Er hat immer noch die Uniform angehabt, hat immer noch Munition auf sich gehabt, und der Vorgesetzte hat gesagt, Hiro Roda, ergib dich, der Krieg ist vorbei. Und dann hat er die Waffen niedergelegt. In dieser Zeit, diesen 29 Jahren, hat er auf dieser Insel 100 Menschen getötet und 30 Menschen getötet und über 100 verletzt. Wäre nicht nötig gewesen. Und das Ding ist, dass viele Christen immer noch so leben, als wäre der Krieg nicht vorbei. Aber liebe Freunde, der Krieg ist vorbei. Und ich weiß nicht, was für einen anstrengenden Krieg du noch kämpfst. Vielleicht den mit einer anderen Kirche. Ich habe das erlebt bei der großen Explo-Konferenz. Ist ein Mann aufgekommen, der hat eine Begegnung gehabt mit einem Katholiken, einfach so im Flur. Und Gott hat sein Herz geheilt gegenüber den Katholiken. Und er hat gesagt, ich habe jetzt 25 Jahre lang gegen euch Katholiken gekämpft. 25 Jahre lang. Und jetzt habe ich diese eine Begegnung und ich habe gemerkt, derselbe Geist in dir ist auch in mir. Der Krieg ist jetzt vorbei. Oder ich weiß nicht, auf welchem Kriegsfeld du Schlachten führst. Vielleicht seit Jahren in deiner Familie, in deiner Ehe. Vielleicht seit Jahren auf politischer Ebene oder auf kirchlicher Ebene. Vielleicht mit dir selber bist du im Krieg, weil du nicht akzeptieren kannst, wie unfertig du bist und dass du halt einfach immer noch als Unfertiger deine Abgründe hast. Die bleiben einfach so, ja? Wir werden dann mal geheiligt sein, wenn wir vor Gott stehen. Und im Leben wird nicht alles einfach plötzlich weg sein. Aber, Freunde, der Krieg ist vorbei. Und vor allem auch der Krieg mit Gott. Und wenn wir da eintauchen und sagen, Gott, ich bin bereit, mich mit dir ein für alle Mal und aufs Neue zu versöhnen, werden wir erleben, wie diese Versöhnungskraft und dieser Friede da hineinkommt und all unsere Schlachtfelder überdeckt. Es ist ja so anstrengend, Krieg zu führen, oder? Wir hätten so viel mehr Energie, würden wir gemeinsam aufstehen und den Menschen den Vater im Himmel zeigen, anstatt ständig das Schwert gegeneinander zu erheben und Krieg zu führen. Es ist verlorene Energie. Es ist falsch gesät. Freunde, der Krieg ist vorbei. Und das heißt nicht, dass die Kämpfe vorbei sind. Manchmal muss man, um Frieden zu haben, den richtigen Kampf kämpfen und aufstehen. Auch hier in Deutschland. Und nicht als bekannte Neinschreier und Moralapostel, sondern aufstehen fürs Richtige, damit Friedenssaat geschehen kann. Ich habe vor ein paar Wochen einen wunderbaren, faszinierenden Mann kennengelernt in Genf. Ich war da bei der UNO. Wir haben da ein Ministry, wo wir versuchen, dass Menschen, die da arbeiten, das sind ja alle Nationen der Welt, dass sie einfach Christus begegnen dürfen. Und da ist ein Mann aus Malawi, den habe ich kennengelernt, ein ganz kleiner Mann, super demütiger, super bescheidener Mann, ein Mann aus Malawi, der ist schon ganz lange bei der UNO, arbeitet da in World Meteorological Organization, WMO ist es, WMO, ist einfacher, arbeitet da und er ist als kleiner Mann aus Malawi, ist er da reingekommen als Buchhalter. und hat da gearbeitet. Und im Juli 2003 hat er mal länger gearbeitet am Abend und da fand er auf dem Boden einen Scheck, den er als Buchhalter ausgestellt hat, auf einen Namen. Und auf diesem Scheck, da war der Name durchgestrichen und jemand hat einen anderen Namen da eingefügt. Und hat gemerkt, uiuiuiuiuiuiuiui, da ist irgendwas faul. Und dann hat er gedacht, soll ich jetzt christlich denken, ach komm, schwamm drüber, ich bin ein netter Christ, ich guck da weg. Und er hat gespürt, ich muss jetzt da hinstehen. Da ist etwas schief in meiner Organisation. Und er ist zu seinen Vorgesetzten gegangen und hat gesagt, sieh, ich habe da einen Scheck gefunden. Es war übrigens nicht nur einer, er hat nicht eine halbe Stunde weitergesucht und hat 25 Schecks gefunden, alle dasselbe Problem. Ein Wert von $400,000 auf eine Privatperson umgeschrieben worden. Und er ist da gegangen zu seinen Vorgesetzten und hat gesagt, sieh, ich habe da etwas gefunden, und die Vorgesetzten haben gesagt, lassen Sie das verschwinden. Oder? Sie werden sonst Ihren Job verlieren, das kommt nicht gut für Sie. Lassen Sie das verschwinden. Dieser kleine Mann war eingeschüchtert, aber hat gesagt, ich habe mich auf dieses Friedensfundament von Christus gestellt. Ich habe mich diesen Friedenswerten verpflichtet. Da ist Unfriede in meiner Organisation, ich muss da aufstehen. Und hat diesen Weg gemacht und ist von Stelle zu Stelle gegangen, hat immer wieder dasselbe gehört. Er hat abends anonyme Drohanrufe gekriegt und hat gewusst, das wird jetzt wahrscheinlich ganz, ganz schlimm für mich. Und ist über Monate durch eine ganz schlimme Zeit gegangen, aber hat gesagt, ich halte mich an Christus, diesen Friedensstifter, und ich werde hier Frieden stiften. Schlussendlich hat eine Stelle ihm zugehört und es wurde der große Skandal, ist in der New York Times erschienen, der große Skandal, da ist einer gegangen, der Chef, einer der Chefs, da hat, ich glaube, drei bis vier Millionen hat er abgezogen, privat, und ganz viele Köpfe sind gerollt. Da wurde aufgeräumt, weil ein kleiner Mann gesagt hat, ich habe Werte, ich stehe auf, hier in Deutschland, hier in Genf, ich stehe auf, ich suche der Stadt Bestes, ich suche der UNO Bestes, oder? Und ist hingestanden. Und dann hatten die ein Problem, weil da sind viele Leiter weg gewesen und der Leiter, der war dann auch irgendwann mal weg, des ganzen Finanzinstitutes. Das ist riesig UNO, oder? Das ist seine Organisation, Finanzinstitut, WMO, der Leiter hat gefehlt. Und man hat nach einem Mann gesucht, der integer ist, der da in die Leitung hineinkommen könnte. Und man hat diesen Mann gewählt. Das ist der Beste, oder? Dieser kleine Buchhalter aus Malawi, der ist ehrlich und der wird hinstehen für die richtigen Werte. Und jetzt ist er seit Jahren Leiter von dieser Organisation, Finanzchef. Ganz ein bescheidener Mann, aber er hat Christus vertraut und ist hingestanden für das Richtige. Und ich wünsche mir für die Schweiz und Deutschland, dass wir Christen wieder hineinfinden in diesen Auftrag des Friedensstiftens. Wir haben diesen Auftrag. Es gibt diesen Vers, der ist hier im 2. Korinther 5,20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, sagt der Paulus. Wir sind an seiner Stelle, sind wir Botschafter. Mich begeistert das. Und Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun, an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist der erste Auftrag, den wir als Christen haben. Wir müssen uns mal wieder versöhnen mit Gott. Wir haben das vergessen. Wir müssen uns versöhnen mit Gott. Im Leben stauen sich da viele Dinge an, wo wir unversöhnt sind, weil er Dinge geschehen lassen hat, die wir vielleicht anders hätten tun wollen. Ja? Wenn ich 2 Stunden im Stau stehe, da hätte ich auch andere Vorstellungen. Ich habe dann versucht, so mit Namen von Jesus, geh aus dem Weg, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja? Oder da muss man im Leben manchmal durch Dinge durchgehen. Und das kann eine Unversöhntheit mit Gott hervorrufen. Ich habe schon das Telefon gezückt, weil ich wusste, ich komme zu spät zu meiner Veranstaltung. Da beginnst du unversöhnt mit Gott zu werden. Und das ist ein kleines Thema, oder es gibt größere Themen im Leben. Wunderbar ist, dass manchmal Gott auch Dinge wieder geschehen lässt. Ich war da bei der Absperrung und da habe ich im Radio gehört, die Umleitung ist übrigens noch mehr verstopft als die Autobahn. Und ich war ja nur schon 2 Stunden bis zur Absperrung. Ich habe die ganze Autobahn gesperrt und 3-spurig sind die Lastwagen alle auf eine Spur über Land. Und ich habe gesehen, das ist eine riesige Schlange da. Ich werde noch Stunden hier in Deutschland verbringen. Ich mag Deutschland, ja, aber nicht so. Und dann habe ich so diesen Gedanken gehabt, 2 Stunden schon im Stau. ach mein, da vor mir, 10 Meter ist die freie Autobahn, oder? Irgendwelche Baustelle. Wäre das nicht schön, würde jetzt einfach jemand kommen und jetzt die Absperrung wegräumen. Ihr werdet mir nicht glauben. Eine Minute später haben sie 5 Autos von mir die Absperrung weggeräumt. Und ich hatte eine freie Autobahn. Stell dir vor, eine freie Autobahn. Der kleine Schweizer kriegt eine leere Autobahn. Ich bin da mit 200 hochgedonnert. Ja? Ja, das muss man, wenn man mal darf, dann muss man. Wir übertreiben dann immer, oder? Das ist ja auch Gott. Auch im Kleinen. Aber manchmal müssen wir auch 2 Stunden stehen im Leben. Und da braucht es dieses, lasst euch versöhnen mit Gott. Und aus dem kann herauswachsen, dass wir Kriege beenden. Der Krieg ist vorbei. Ihr seid berufen, Botschafter an Christi Stadt zu sein, Friedensstifter. Und ich glaube, das ist es, was Deutschland und was Stuttgart braucht. Menschen, die sich ihrer Identität bewusst sind, wissen, auf welchem Fundament sie stehen, wie dieser kleine Mann aus Malawi, und dann aufstehen und sagen, ich bin hier, ich bin Friedensstifter. Ich bin Botschafter an Christi Stadt, denn Christus lebt in mir. Galater 2,20, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, sagt Paulus. Ihr seid Friedensstifter. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses gewaltige Vertrauen, das du uns entgegenbringst. Wir sind nicht einfach da, um ein bisschen nett Kirche zu spielen. Wir sind berufen, Friedensstifter für Städte und Nationen zu sein. Und ich bitte dich, dass du diese Versöhnung jetzt gerade heute Morgen ganz neu in diesen Saal ausgießt. Da, wo Menschen sich bekriegt haben, da, wo wir Kriegsfelder besät haben, dass du da jetzt kommst und Wunden heilst, Verletzungen heilst und dass du uns ganz neu so eine Friedenssaat schenkst, die wir säen dürfen. Du bist der Gott, der Gedanken des Friedens über uns hat und du hast über jedem eine Zukunft und eine Hoffnung und dafür danke ich dir von Herzen. Amen. Wir machen noch so eine halbe Minute Zeit, wo ihr einfach kurz für euch ein paar Sachen innerlich notieren könnt oder in euer Smartphone, falls ihr euch was habt, dass ihr nicht alles vergesst. Behaltet nur das Wichtige, alles andere vergesst wieder und dann geht's mit Andreas weiter.